Deutschlandfunk. Der Tag.
Was ist eigentlich so bei Pegida los? Man hört gar nichts mehr. Seit der Montags nicht mehr Tausende durch Dresden spazieren, sondern nur noch ein paar Nasen. Wie finden die das eigentlich, dass der Politiker Walter Lübcke ermordet wurde, gegen den ja aus der rechten und rechtsextremen Szene so krass gehetzt wurde?
Im Vergleich zur linksextremen Gefahr ist ein Mord, was weiß ich, alle zwei, drei Jahre aus irgendwelchen Hassgründen relativ normal.
Ich sehe den Herrn Lübcke als Volksverräter. Wer seinem eigenen Volk empfiehlt, auszureisen, wenn ihm die Flüchtlingspolitik nicht passt, das ist für mich ein Volksverräter.
Dann ist das ja eigentlich bald eine menschliche Reaktion.
Der Mord ist eine menschliche Reaktion?
Wie es in den Wald reingerufen wird, so schallt es wieder raus.
Das haben Pegida-Anhänger dem ARD-Magazin Kontraste ins Mikro gesagt. Wurde auf Twitter tausendfach geteilt und auch tausendfach entsetzt kommentiert. Sachsen also mal wieder im Fokus für alles, was sich da an braunem Bodensatz so sammelt. Aber bevor jetzt wieder alle mit dem Finger auf den bösen Osten zeigen, auch das hier ist Sachsen. Und zwar Chemnitz am Abend beim Konzert gegen rechts unter dem Hashtag Wir bleiben mehr. 50.000 waren da und der Herbie ganz vorneweg.
Gegen Diskriminierung und gegen Ausgrenzung. Ganz klar gegen irgendwelche rassistischen Tendenzen in diesem Land.
Gegen rechts, ganz rechts, beides ist Sachsen. Und auch beim zweiten Thema bleiben wir geografisch im Osten. In Mecklenburg-Vorpommern brennt es seit Tagen wie verrückt. Was das für die Menschen bedeutet, die dort leben. Der Tag am 5. Juli mit Sarah Zerbak und mit tollen Kolleginnen und Kollegen. Hi. Das war der Empfang für das Presseteam von der ARD, vom Magazin Kontraste. Ja, und wir haben ja unseren eigenen Lügenpressevertreter in Dresden, Bastian Brandau. So bist du aber auch schon echt das ein oder andere Mal empfangen worden, oder?
Ja, und ich muss wirklich sagen, man muss auch immer wieder darauf hinweisen, dass das eben ein Begriff ist aus der Zeit des Nationalsozialismus, ja, der sich leider auch schon in so unseren Sprachgebrauch so ein bisschen geschoben hat. Da weise ich immer darauf hin, auch wenn natürlich auch in meinem Freundeskreis das scherzhaft ab und zu mal gesagt wird.
Ja, also da werde ich direkt gerügt. Das soll ich nicht fuibar in den Mund nehmen.
Nee, ist tatsächlich so, weil das sind, glaube ich, genau diese Barrieren, die so ein bisschen wegbrechen, weil ich nicht nur bei Pegida oder woanders so begrüßt werde, sondern eben auch, ja, das in den Sprachgebrauch übergeht und das ist meiner Meinung nach eins der großen Probleme, die wir im Moment hier haben.
Ja, und Ironie funktioniert, das wissen wir ja sowieso nicht richtig gut im Radio, also da hört man ja noch nicht mal die Anführungsstriche, wenn man Pech hat. Auf jeden Fall kennst du solche Rufe zur Genüge, du bist ja auch schon seit 3,5 Jahren in Sachsen und jetzt also diese Reaktion auf den Mord an Walter Lübcke, wir haben sie gerade gehört. Ist das so der übliche Pegida-Sound, den du kennst?
Man muss sagen, ja. Also die Parolen dort von der Bühne, aber auch wenn man sich umgehört hat, die waren auch schon in meinen letzten 3,5 Jahren oder Pegida gibt es ja sogar schon länger, die waren schon immer schwer aushaltbar. Aber man konnte in den vergangenen Jahren auch dabei zuschauen, wie sich das Ganze radikalisiert hat. Aber wir können ja noch mal kurz erinnern, zum Beispiel an den Moscheebomber, der hier verurteilt wurde, der eben einen Anschlag verübt hatte auf eine Moschee rund um den Tag der Deutschen Einheit 2016. Der hatte im Sommer 2015 bei Pegida gesprochen mit einer Abrechnung und Drohung gegen Bundeskanzlerin Merkel. Das kann man auch immer alles nochmal nachhören im Internet. Dann hatten wir im letzten Sommer diese Absaufen-Absaufen-Rufe, als es um Flüchtlinge ging. Oder auch, das ist schon ein bisschen länger her, der Galgen, der dort langgetragen wurde. Ja, und wenn man dorthin gegangen ist, dann konnte man das auch so hören, auch in den vergangenen Jahren, als Pegida ja so ein bisschen vom Schirm, zumindest der bundesweiten Öffentlichkeit, verschwunden ist. Ja, und auch zur Erinnerung, auch gegen Walter Lübcke wurde dort gehetzt. Mhm. Damals hatte ihn Akif Pirinci in seiner Rede erwähnt, eben mit dieser Versammlung, die es dort gegeben hatte in Nordhessen. Und was immer wieder erschreckend ist, wenn man dort ist und es läuft jemand vorbei, der irgendwie anders aussieht, dunklere Hautfarbe hat oder ein Kopftuch trägt, dann wird gerufen, abschieben, abschieben. Also das ist der Ton, der dort herrscht. Von daher haben mich diese Äußerungen, auch wenn ich länger keine O-Töne mehr bei Pegida gesammelt habe, bei Kontraste jetzt nicht überrascht.
Also Hass, dieser scharfe Ton und Diffamierungen auch jetzt über den Tod von Walter Lübcke hinaus, das könnte ja zumindest jetzt juristische Konsequenzen haben. Die Staatsanwaltschaft Dresden, die ermittelt da gegen Unbekannt, wegen Billigung von Straftaten. Was droht denn da in so einem Fall?
Das kann ich jetzt im Einzelfall nicht sagen, aber was auch auffällig ist, wie oft eben Leute davongekommen sind. Zum Beispiel der Mann, der den Galgen getragen hat, da hat es ein Verfahren gegeben, aber das ist eben freigesprochen worden oder sogar das Verfahren fallen gelassen worden, bevor es aufgenommen wurde. Und es gab eben viele sehr grenzwertige Äußerungen, viel auch Verhalten von den Menschen dort. Es gab Angriffe auf Journalisten, die ohne Konsequenzen geblieben sind. Aber es gab, ich habe es mir nochmal ausgedruckt, 200 Ermittlungsverfahren gegen Pegida, Redner und Anhänger, eine Anfrage der Linken. Aber der Vorwurf, der hier immer wieder getätigt wird, dass man eben mit den Leuten bei Pegida sehr milde umgeht und auf der Gegenseite eben den Gegenprotest immer sehr hart angeht hier in Dresden.
Lutz Bachmann ist der Mann an der Spitze, der Gründer, und der hat ja auf Nachfragen des Fernsehteams, wir hören es uns nochmal gemeinsam an, so reagiert.
Was sagen Sie zu dem Mord an Lübcke? Beurteilen Sie den Mord durch einen Rechtsextremen?
Haben Sie eine Schere?
Nee, ich frage Sie, ob Sie den Mord an Lübcke verurteilen.
Das ist ja schlecht. Keine Schere? Irgendein kleines Messer oder so?
Was sagen Sie denn dazu, dass auf der Pegida-Seite Leute schreiben, ihre Anhänger, ein Müllsack sei für Lübcke
noch zu schaden? Sie haben wirklich keine Schere dabei?
Wollen Sie mich jetzt verarschen oder was? Ich rede gerade über einen Mordfall mit Ihnen.
Sie haben angefangen damit, mich zu verarschen.
Es geht um einen Mord an einem Politiker.
Haben Sie eine Schere oder nicht?
Was hältst du denn davon, Bastian?
Ja, das ist auch wirklich eines der größten Paradoxe dieser ganzen Veranstaltung, dass diese Leute jemandem wie Lutz Bachmann folgen, also einem vielfach verurteilten Kriminellen, unter anderem wegen Drogenhandel und Volksverhetzung. Er selbst gibt ja eigentlich auch keine Interviews. Muss ich deswegen nicht hinterfragen. Er wird auch von den Pegida-Leuten hinterfragt, obwohl er auch das mal zur Erinnerung mal offiziell zurückgetreten war nach diesem Hitler-Foto, was von ihm aufgetaucht war. Er hat so viel angekündigt, bis hin zur eigenen Partei, das ist dann alles nichts geworden. Aber das interessiert die Leute nicht. Sie jubeln ihm weiter zu und verteidigen, auch wenn man das eben mal so anfragt. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich hier, so ein Mann an der Spitze? Nein, nein, das ist unser Lutz und alles schlechte Presse sozusagen. Also genau, da sind dann wieder im Prinzip wir schuld.
Und jetzt nach all dem, was du gesagt hast, auch gerade wie oft das irgendwie mit juristischen Konsequenzen irgendwie schwierig ist und so, da hat ja der Verfassungsschutz bei dir in Sachsen Pegida noch immer nicht als extremistisch eingestuft. Wie weit müssten die denn noch gehen, damit das passiert?
Ja, das fragen wir uns ehrlich gesagt auch alle, denn der Verfassungsschutz, der begründet das ja gar nicht, warum er jemanden eben so einstuft oder eine Veranstaltung, Organisation, warum er Pegida in, so wie es bei Ihnen heißt, eben als nicht extremistisch einstuft. Also es war von Anfang an ein Treffpunkt für Neonazis, auch die Rechtsterroristen aus Freital haben sich dort vernetzt. Es sind schon seit langem andere vom Verfassungsschutz beobachtete Organisationen wie die Identitäre Bewegung mit dabei, die Fahnen sieht man so seit Jahren, es sind Redner aufgetreten, auch vor einigen Wochen wieder jemand aus Bautzen, ein Identitärer, gegen den jetzt auch ermittelt wird. Aber nein, im Verfassungsschutz taucht Pegida nicht auf, eben nur in Verbindung mit anderen Organisationen, aber selbst als, so wie es heißt, nicht extremistisch. Im Verfassungsschutz landet eben als extremistisch Teile des Konzerts Wir sind mehr im letzten Jahr in Chemnitz.
Ja,
das
hat
Fischfilet und so.
Ach ja, ja, stimmt, das hat ja für einen riesen Shitstorm auch gesorgt, ne? Linksextremistische Musikszene. Und wie war das?
Weil
jetzt
dort alerter Antifaschista gerufen wurde, unter anderem, genau.
Ja, ja, ich.
Wobei, dann hat man es auch wieder so versucht einzuholen nach dem Motto, wir haben das ganze Konzert, was ja eben von Steinmeier bis Kretschmer alle unterstützt und empfohlen hatten, das ganze Konzert sei nicht extremistisch, aber es habe dort eben, versuchte Einwirkungen von extremistischen linken Gruppierungen gegeben. Genau.
So und wie war das dann gestern? Da gab es ja eine Fortsetzung, Wir bleiben mehr, hieß das in Chemnitz. Da warst du ja dabei. War viel los?
Genau, das war sozusagen das Follow-up letztes Jahr, 65.000. Das war ja sehr spontan, wenige Tage eben nach dieser Tötung auf dem Stadtfest und den Aufmärschen mit den Hitlergrüßen dort. Jetzt war das alles sehr viel organisierter und ich muss schon sagen, ich bin natürlich ab und zu in Chemnitz und gestern habe ich wirklich wieder ein ganz anderes Chemnitz erlebt. Also vor allem ja diese 65.000, das war eine große Erleichterung für die Menschen dort, dass sie eben nicht alleine sind, dass sie irgendwie auch was auf die Beine stellen, dass so viele Menschen kommen, auch aus vielen Städten in Deutschland, um da irgendwie ihre Solidarität zu zeigen und ein Zeichen zu setzen. Und gestern war das ein ganz anderes Chemnitz. Es war ein entspannter Nachmittag, so ein bisschen ja, Stadtfeststimmung. Also viele Bands, aber es gab auch künstlerische Aktionen. Es gab auch viele Diskussionen. Viele Familien waren unterwegs. Es waren einfach alle unterwegs, die dort sein wollten. Also es war sehr entspannt. Und wie gesagt, mein Eindruck dort ist passiert eben sehr viel, gerade eben diese ganzen Initiativen, Gruppierungen, die dort auch diskutiert haben, wie wollen wir hier weiterleben, was können wir machen, was können wir ändern. Auch da scheint sich viel zu bewegen im Moment in Chemnitz.
Ja, eben auch das andere Gesicht Sachsens, ne, damit man immer nicht nur das Einseitige bekommt. Aber du hast gerade schon die Wahlen angesprochen und die AfD. Als wäre bei dir nicht schon genug los, da hat der Landeswahlausschuss ja jetzt geprüft, ob die AfD zur Landtagswahl in Sachsen zugelassen wird. Das ist ja ein Riesenklops. Und die haben jetzt auch eine Entscheidung getroffen, ne? Wie ist die ausgefallen?
Genau, es ging um die Liste. Also heute genau war diese Entscheidung. Es ging eigentlich nochmal darum, ob alle Parteien zugelassen werden. Da gibt es ja viele formale Kriterien. Die innerparteiliche Demokratie ist sehr wichtig in unserem System. Und bei der AfD ist es jetzt tatsächlich so, dass nur ein Teil der Liste zugelassen wird, der Landesliste, nämlich nur die Plätze 1 bis 18. Das liegt daran, dass die AfD eben ihre Liste oder ihre Listen, je nachdem, wie man das definiert, an 2 Wochenenden aufgestellt hat. Das ist an sich kein Problem, aber formal ist wohl vieles falsch gelaufen, sodass eben ja dieser Landeswahlausschuss gesagt hat, das geht so nicht. Zum Beispiel wurde bei der zweiten Veranstaltung wurde ein anderes Wahlverfahren angewendet. Da wurde en bloc abgestimmt über die Kandidaten und beim ersten Mal, da wurde über jeden einzelnen Listenplatz abgestimmt. Solche Sachen, da gab es noch andere Dinge.
Also formale Fehler halt. Ne?
So formale Fehler, die AfD gemacht hat, genau. Und die das auch nicht klären konnte heute, war so ein bisschen die Entschuldigung auch der Menschen, der AfD-Vertreter vor Ort. Wir sind keine Politprofis. Genau, das alles hat der Landeswahlausschuss nicht gelten lassen.
Eine Partei, ne?
Ja, eine Partei, die nach den Wahlen hier regieren möchte. Genau, also jetzt nur die Plätze 1 bis 18 zugelassen. Ist unklar, was für eine konkreten Auswirkungen das hat, weil die AfD gute Chancen hat, eben auch viele Direktmandate zu bekommen.
Okay, aber vorher nochmal den Schritt, also 19 bis 61 ist gestrichen, ne?
Sind zumindest auf der Liste gestrichen, genau. Ja, die werden auf jeden Fall nicht über die Liste einziehen. Aber genau, es hängt ja auch viel von den Direktmandaten ab. Genau. Und die AfD hat auch gute Chancen, Direktmandate zu holen. Und auch viele kann man schwer prognostizieren. Umfragen zufolge steht sie ungefähr bei 25-26%. Das wären gut 30 Plätze. Und ja, es ist allerdings so, wenn sie wirklich mehr Direktmandate holt, als ihr per Zweitstimmenergebnis zustehen würden, dann würde das jetzt gar nichts ändern. Aber wenn ein paar Leute eben nicht direkt gewählt werden, dann kann irgendwann keiner mehr von einer Liste nachrutschen, weil sie eben nur 18 Plätze hat. Und diese Mandate kann die AfD dann nicht besetzen. Also es kann schon sein, dass es auch einige Mandate weniger gibt für die AfD im kommenden Sächsischen Landtag.
Oh ja, da kann ich mir vorstellen, dass der Aufschrei da groß ist, ne?
Ja, so wie ich das mitgekriegt habe, genau. Natürlich protestiert die AfD dagegen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt konkrete Aktionen geben soll, wird dagegen auch Widerspruch einlegen. Aber andere sagen auch, die AfD hat im Prinzip auch Schwein gehabt, denn wenn sich andere Parteien solche Verfehlungen erlaubt haben, also es muss wohl wirklich relativ dilettantisch gewesen sein, was sie da vorgelegt haben, dann wären die überhaupt nicht zugelassen worden. Ne? Das ist natürlich auch ein Zeichen, wenn es eine Partei nicht schafft, ihre Liste konform aufzustellen.
Bastian, das waren ganz schön viele Klöpse hier aus Sachsen in einem Gespräch. Ich danke, dass du mit mir mal so den Rundumschlag gemacht hast und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Seit inzwischen 6 Tagen brennt Mecklenburg-Vorpommern. Also natürlich nicht wortwörtlich das ganze Land, aber es sind immerhin mehr als 1200 Hektar Wald betroffen. Rund 1700 Fußballfelder groß. Für alle, die sich das besser vorstellen können, habe ich das mal nachgeschlagen. Und weil das richtig gefährlich ist, mussten viele Menschen raus aus ihren Häusern, so wie zum Beispiel diese Frau aus Alt-Jabel.
Ich wohne über 60 Jahre in dem Haus. Es ist nicht der erste Brand, den ich erlebe, aber so schlimm wie diesmal war es noch nicht. Wer da nicht selber wohnt und die Flammen sieht, der kann das überhaupt nicht nachfühlen, wie das ist. Aber irgendwo war man auch schon darauf vorbereitet, weil bei uns direkt der Einsatzort ist. Die Löschpanzer vorm Haus, die Feuerwehrtanken laufen. Also man wusste, dass irgendwas kommt. Wenn der Wind sich dreht, ist alles zu spät.
Und genau da hoffen weiterhin alle drauf, dass das nicht passiert. Denn das Feuer ist noch immer nicht gelöscht, aber inzwischen zumindest weitgehend unter Kontrolle, wie es heißt. Meine Kollegin Silke Hasselmann ist als Landeskorrespondentin seit Tagen in ihrem Bundesland unterwegs, hat auch die Frau aus Alt-Jabel getroffen. Silke, das ist ja jetzt einer von mehreren Orten, die evakuiert worden sind. Konnte denn diese Frau und die Menschen eben auch aus der Umgebung, konnten die endlich wieder nach Hause mittlerweile?
Also bis zum späten Nachmittag noch nicht. 4 Dörfer sind evakuiert gestellt worden im Lauf der Nacht von Sonntag auf Montag und Montag früh. Altjabel gehörte zu den ersten Ortschaften und die Leute, die dort leben, das sind ungefähr 240, die mussten also bis vor kurzem noch ausharren und so wie ich das verstehe, aus dem Lagezentrum die Informationen, werden die auch noch eine weitere Nacht in Notunterkünften oder eben bei Verwandten und Freunden unterkommen. Diese Frau schläft mit ihrem Mann gemeinsam in ihrem Wohnmobil. Die haben sich also so vom Hof gemacht und sind in einem nahegelegenen Dorf untergekommen. Dürfen wahrscheinlich diese Nacht noch nicht zurück.
Mhm. Ja. Ist denn da für alle gesorgt? Haben tatsächlich alle Unterkünfte bekommen? Hat das geklappt?
Ja, es haben alle Unterkünfte bekommen. Diejenigen, die eben nicht bei Verwandten, Freunden, Nachbarn, Bekannten, naja, Nachbarn wäre ja schwierig, aber sagen wir, Nachbarn im nächsten Dorf untergekommen sind, konnten in Notunterkünften unterkommen und sind da auch ganz hervorragend verpflegt worden. Das habe ich von allen gehört, die ich da sprechen konnte. Natürlich, wer dann so Nächte und Tage auf Pritschen in einer Mehrzweckhalle oder Turnhalle unterkommt, das ist nicht das gewohnte heimatliche Bett, logischerweise. Aber also jeder hat gesagt, dass sich die Leute vom Deutschen Roten Kreuz oder von den Maltesern, von Bundeswehr, Polizei und ganz viel auch aus der Umgebung. Menschen, die sie da teilweise gar nicht kennen, die gekommen sind und Wasser, sonstige Getränke, die einbrachten Kuchen, die nächsten Brot, eine Fleischerei um die Ecke.
Ach, das klingt ja echt
hat
schön.
Auch die Leute versorgt und so. Jetzt seit gestern gibt es da auch eine Truppe, die aus Nordrhein-Westfalen kam und sagt, wir stellen hier mal unser Grillzeug auf und brutzeln mal eben 1000 Burger für die, die noch evakuiert sind, aber natürlich auch für die vielen Helfer. Das hilft den Leuten, die noch immer ausharren, noch nicht wieder zurück durften, schon auch noch ein bisschen über diese Stunden zu kommen.
Ja, ist natürlich total schön zu hören. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, die machen die sich ja auch wahnsinnige Sorgen so, ja, um ihre Existenz, ne? Und ja, ob die Flammen da auf die Häuser übergreifen, das war ja lange nicht klar und ist es jetzt auch noch nicht. Ne?
Ja, na, vor allem Altjabel liegt wirklich ganz dicht oder so unmittelbar am Rand dieses Truppenübungsplatzes oder ehemaligen Truppenübungsplatzes, muss man ja sagen. Und da ist das Feuer bis auf 100 Meter rangekommen und deren Haus steht unmittelbar am Dorfrand hin zum Wald. Also das sah gar nicht gut aus. Dann hatte man das Feuer zwischenzeitlich schon ein bisschen zurückgedrängt. Vorgestern hieß es dann, oh, es nähert sich wieder bis auf 300 Meter und deswegen dürfen die Altjabler eben auch noch nicht zurück. Am heutigen Tag war die Aufgabe diejenigen, und zwar vor allem von denen, die mit Wasserwerfern unterwegs waren, diesen Abstand zwischen Dorfrand und Wald so zu vernässen, dass das Feuer A zurückgedrängt wird und B auch nicht dort einfach wieder so sich ausbreiten kann. Man wollte von 500 auf einen Sicherheitskorridor von 1000 Metern kommen. Wenn das erreicht ist, dürfen die Leute wieder zurück.
Ja, okay, das habe ich verstanden. Aber noch ganz ist mir nicht klar, warum jetzt die Löscharbeiten tatsächlich so schwierig sind. Was macht es da den Feuerwehrleuten so schwierig, das zu löschen?
Also es hieß immer, den Brand als solchen, das Feuer als solche in diesem Brandgebiet, das löschen wir nicht. Das werden wir nicht schaffen. Und zwar, weil es sich auf einer hochgradig munitionsbelasteten Fläche abspielt. Also ehemaliger Truppenübungsplatz, seit den 30er Jahren genutzt von verschiedenen Armeen. Zuletzt von der Bundeswehr 2013 sind die dort abgezogen. Und seitdem liegt dieses Gelände 6200 Hektar groß, ziemlich brach, wird mehr oder weniger der Natur überlassen, was unter anderem dazu führt, dass auch früher befahrene Wege oftmals zugewuchert sind und man jetzt gar nicht so einfach erkennen konnte, ja, wo können wir denn, auf welchen Schneisen und Wegen können wir uns überhaupt diesen Brandherden nähern, sodass wir wissen, also hier ist früher schon nichts hochgegangen auf diesen Wegen, die sind also sicher.
Hubschrauber, dann keine Möglichkeit?
Ja, doch, Hubschrauber fliegen seit Tagen und Nächten über dieses Gebiet, können dann immer nur so ein bisschen Wasser über den Wipfeln der Kiefern abwerfen, aber das dringt alles nicht wirklich auf den Boden. Man muss wissen, es ist ein sogenanntes Bodenfeuer. Mhm. Also es ist nicht so, dass der ganze Wald in Flammen steht, sondern es spielt sich eher am Boden ab. Dieser 50 Zentimeter hohe Boden aus Humus und Nadeln, der hat Feuer gefangen und natürlich das Totholz und die Büsche, die hochgekommen sind. Und was jetzt eben noch ganz wichtig ist und alle noch immer hoffen, wenn der Wind wieder kommt, wenn er dreht, wenn er sehr auffrischt, hoffentlich funkt der quasi nicht dazwischen. Das heißt, Funkenschlag hoch auf die Wipfel. Wenn die Wipfel so richtig Feuer fangen, dann würde das nochmal eine ganz andere Dimension haben, weil sich so ein Feuer viel rascher entwickeln kann. Und von oben zu löschen, da sind die Kapazitäten einfach begrenzt. Da kommt von oben einfach zu wenig Wasser.
Ja, okay. Und dann eben, wie du sagst, Altmunition. Ich habe von 45 Tonnen gelesen, die da noch im Boden sind. Warum überhaupt? Was hat das da noch zu suchen?
Tja, also es gibt mindestens zwei Quellen. Und zwar in den 30er Jahren zu Zeiten von Reichs- und Wehrmacht, da hat die Marine genau in diesem Gebiet in der Lübtener Heide das Hauptdepot für ihre Munition gehabt. 200 Bunker angelegt im Boden oder knapp über dem Boden, hat dort jede Menge Munition reingelegt. Also pro Bunker sagt man ungefähr 78 Tonnen. Und da war 1945 zu Kriegsende noch ganz viel da. Die Alliierten sind rein, haben die Bunker sprengen wollen, haben das auch geschafft, aber dabei ist nicht die komplette Munition auch gleich in die Luft gegangen, sondern naja, eigentlich doch, man kann es wörtlich nehmen, es ist ganz viel in die Luft gegangen und verstreut worden über das Gelände, ohne dass es explodierte. Und deswegen liegen so viele Blindgänger, Granaten, Bomben, Patronen noch im Boden. Und dann später die Nutzung eben als Truppenübungsplatz auf den halbwegs sicheren Wegen und Schießplätzen. Und da gab es bei den Manövern und Schießübungen auch immer mal wieder Blindgänger, sodass da jetzt Zeug liegt, was immer noch hochexplosiv ist. Niemand weiß ganz genau, wie viel da liegt. Dass diese Zahl 45 Tonnen beziehen sich auf eine Probebohrung, die sich auf so bestimmte Gebiete beziehen. Aber man kann davon ausgehen, dass da eben sehr, sehr viel liegt. Und
ja, ist natürlich auch aus Umweltgründen schon nicht gut. Und jetzt ist das natürlich ein Riesenrisiko für die Feuerwehrleute. Ne? Wie kommen die denn damit klar, dass die da ja wirklich unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ja auch arbeiten müssen? Ne?
Naja, die dürfen sich nicht diesem Brandherd, diesem eigentlichen Brandherd nähern, bis auf 1000 Meter. Also ein Kilometer muss dazwischen liegen. Dichter dürfen selbst die nicht dran, obwohl die ausgebildet sind und ihre Technik dabei haben. Und
ja, was aber man du jetzt sagst ja, dass die gar nicht unbedingt immer wissen, wo das liegt. Ne? Also
ja, deswegen dürfen die da eben auch nicht hin. Ne? Deswegen dürfen die nicht direkt rein. Was sie jetzt aber versucht haben in den Tagen, und das geht jetzt so nach und nach vorwärts, und zwar wirklich generalstabsmäßig geplant, erstens um diesen Brandherd herum, den konnte man einkesseln, lokalisieren, indem man drumherum Schneisen geschlagen hat. Also ich habe mir das selbst angeguckt, da sind so Dachspanzer vorne, so ein Schiebeschild, als wenn die Schnee schieben wollten. Die haben 5 Meter breite Schneisen durch diesen Kiefernwald geschlagen, also erstmal die Bäume alle weg und dann nochmal drüber, sodass der Sandboden jetzt 5 Meter breit, 20 Meter tief, wenn sich das Feuer von der einen Seite nähern würde, würde es ja an dieser Schneise keine weitere Nahrung finden und nicht überspringen können. Und das hat man jetzt in diesen letzten 5-6 Tagen um das komplette Gebiet herum geschafft und gemacht und sagt, jetzt ist es eingekesselt, soll es sich dort totlaufen.
Und jetzt wird dein Typ schon wieder verlangt, ne? Wahrscheinlich sollst du den nächsten aktuellen Bericht absetzen. Geh mal ruhig kurz dran, kein Thema.
Ja, ich mach mal aus, ne? War nicht dienstlich.
Du Silke, du kennst den Podcast, ja. Ne? Du weißt, dass das alles drin bleibt hier. So, genug rumgeblödelt. Kommen wir mal wieder zum Ernst der Lage hier. Weil was mich natürlich echt interessiert, du warst jetzt ja total viel unterwegs in der Region und hast dir das ja auch alles ganz genau angeguckt. Wie ist denn so die Zwischenbilanz?
Ich habe das Feuer nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gerochen. Das liegt natürlich an der Windrichtung.
Ah, ja.
Aber gesehen habe ich es eben auch nicht. Dafür hätte man mal drüber fliegen müssen. Das haben am Anfang auch etliche Fernsehstationen mit ihren Drohnen gemacht. Zum großen Ärger des Lagestabes, das haben die auch gesagt, Leute, der Luftraum hier ist gesperrt, damit unsere Löschhubschrauber fliegen können und nicht behindert werden. Bitte lasst es bleiben. Das ist jetzt inzwischen auch alles in Ordnung. Aber diesen Luftbildern zufolge, und natürlich Bundeswehr und Polizei dürfen fliegen mit Drohnen, die Lage, das Lagezentrum kriegt auch ständig Informationen. Deshalb wissen die von oben, dass es im Moment auf 600 Hektar noch dieses Feuer gibt, dass es nicht mehr eine geschlossene Brandstelle ist, aber noch immerhin so ungefähr 400 einzelne Glutnester und Feuerstellen, die sich jetzt hoffentlich eben, wie Sie sagen, totlaufen.
Und kann man denn schon sagen, jetzt nach 6 Tagen, ob da jemand gezündelt hat oder was dahinter steckt?
Nee, was man sagen kann, ist, dass die Kriminalpolizei sehr, sehr schnell das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, weil man sagt, also man weiß, dass es an mindestens 3 Stellen gleichzeitig zu diesem Ursprungsfeuer und Brand gekommen ist. Und das ist sehr ungewöhnlich, dass es sozusagen eine Selbstentzündung gegeben haben könnte, so zur gleichen Zeit. Das ist jedenfalls für Ermittler immer ein Hinweis dafür, dass man mal in Richtung Brandstiftung gucken sollte. Es gibt etliche Hinweise aus der Bevölkerung, aber es gibt noch kein Ergebnis.
Okay, da müssen wir uns gedulden. Und ja, dir und allen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern drücke ich die Daumen, dass der Wind mitspielt und es vielleicht auch ein paar Tropfen mal regnet, und zwar richtig. Und dass die Löscharbeiten positiv beeinflusst. Danke dir, Silke.
Gern.
Und ich habe hier auch nur noch Zeit für ein schnelles Danke, denn gleich ist 17 Uhr und da muss der ganze Spaß hier online stehen. Pünktlichkeit, die lernt man ja im Radio, auch wenn das Ganze dann im Internet landet, in diesem Internet. Herzlichen Dank fürs Hören also, tschüss, und die nächste Episode gibt's dann nach dem Wochenende am 8. Juli.